Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille und den Segen Gottes bitten. Unser Predigttext, den hören wir heute aus dem Johannesevangelium im 7. Kapitel. Da heißt es: Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen von Mario erzählen. Ich lernte Mario vor vielen, vielen Jahren kennen. Er war in der Gemeinde zu Hause, er war auf ihrer Rüstzeit, er war einfach immer da. Ich weiß nicht genau, ob seine Mutter früh gestorben war oder ob sie ihn im Stich gelassen hatte. Jeder erzählte ein bisschen was anderes. Er selber sprach nicht drüber. Jedenfalls war er in einem DDR-Kinderheim aufgewachsen. Ganz alleine, ohne jegliche Verwandtschaft. Und dann beim NVA-Dienst war er aufmüpfig gewesen. Und die Folge war Haftanstalt. Das hatte ihn gesundheitlich getroffen. Irgendso wie musste es gewesen sein, was so ein bisschen durchdrang. Jedenfalls war er Epileptiker. Er konnte jedenfalls nicht mehr arbeiten. Das Einzige, was er tun konnte, er kam jeden Tag in die Superintendentur nach Leipzig und verteilte die Post, erledigte Bodengänge zum Briefkasten in die anderen Fahrämter, was gerade anfiel. Und dann hören wir von seinem Tod. Er hatte wieder mal einen epileptischen Anfall. Und da er allein war, ganz allein, konnte ihm natürlich keiner helfen. Man fand ihn später, irgendwann. Ich weiß noch, was ich damals dachte. Jesus wird ihn jetzt trösten, über allem, was er erlebt hat. Über allem, wo er zu kurz gekommen war. Was geht Ihnen jetzt eigentlich durch den Kopf, wenn Sie so eine Geschichte ganz in Kurzform, wie ich sie zusammengefasst habe, wenn Sie so eine Geschichte hören? Bedauern? Ja klar, er hat so gar nichts vom Leben gehabt. Zerstörtes Leben. Ja, es schmerzt. Und trotzdem. Trotzdem habe ich persönlich Mario als einen fröhlichen Menschen erlebt, der immer strahlte, der einfach da war. Der zwar absolut kein Zuhause hatte, aber der zu Hause war in der Gemeinde und vor allem zu Hause bei Jesus. Seine Fröhlichkeit, seine Glaubensfreude, das hat sich tief in mir einbrennen lassen, so dass ich auch jetzt noch nach den vielen Jahren immer mal an ihn denke. Und trotzdem, wenn wir so eine Geschichte hören, es ist ganz unwillkürlich, dass wir ihn bedauern, dass wir das Empfinden haben, das Leben ging an ihm vorbei, er war einfach bloß zu kurz gekommen, hat auf der Verliererseite gestanden. Und das macht uns so deutlich, stellt uns deutlich vor Augen, was in uns drinne ist, nämlich eine tiefe Sehnsucht nach Leben. Und selten spüren wir es so deutlich, wie wenn wir solche Geschichten hören oder eben auch zum Beispiel in dieser Zeit, wo wir an so vielen Stellen ausgebremst sind. Da fallen Feste aus Da müssen Urlaube verschoben werden. Klar, das ist immer noch das Wenigste. Wir wissen alle miteinander, dass Urlaub eigentlich nicht das Wichtigste im Leben ist. Aber da ist noch so vieles mehr. Arbeitsmöglichkeiten fallen aus. Gemeinschaft. Wir vermissen sie an so vielen Stellen, gerade auch in der Gemeinde. Entfaltungsmöglichkeiten ausgebremst. Da haben wir den Eindruck, jetzt manchmal jeden Tag, da müsste eigentlich mehr Leben ins Leben hinein. Da spüren wir so ganz deutlich, da steckt in uns ein Durst. Das wird uns deutlich bei so einem Lebensschicksal, wie ich ihn von Mario erzählt habe, oder auch in der jetzigen Lebenssituation. Da müsste mehr Leben ins Leben hinein. Da steckt in uns ein Durst. Genau um diese Frage geht es bei Jesus. Damals, als er diese Worte sagte, die ich ihm vorgelesen habe, war er auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Sie haben damals eine Woche lang fröhlich gefeiert. Sie erinnerten sich an die Wüstenwanderung, an das Leben in Zelten und in Hütten. Deshalb haben sie auch Laubhütten gebaut. Und gleichzeitig ist dieses Fest auch das Erntedankfest der Juden. Sie danken für die Ernte, aber sie bitten auch gleichzeitig um Regen. Und wenn der ausbleibt, wenn man nur ein klein wenig, ein paar Bilder von Israel im Hinterkopf hat, wenn der Regen ausbleibt, ist bittere Trockenheit. Und damit fällt Ernte und so manches aus. Und am letzten Tag zum Zeichen für diese Bitte um Regen nahmen die Priester in einer festlichen Prozession Krüge voll Wasser, sie hatten sie aus der Siloa-Quelle geholt und brachten sie in den Tempel und haben sie über dem Altar ausgegossen. Eine ganz tiefe Symbolik. Herr, wir danken dir für das Wasser und wir bitten dich für neues Wasser. Aber irgendwo, wenn ich mir das vor Augen stelle, dann empfinde ich noch etwas Zweites. Wenn sie dieses Wasser über den Altar gegossen haben, dann fließt es schnell weg und bald ist es wieder trocken wie zuvor. Und dann ist wieder Dürre. Dürre auch manchmal im Herzen. Sehnsucht nach Leben. Wenn das Wasser wieder weg ist, dann das tolle Erleben vorbei ist, mal ein Tiefpunkt ist, wieder Dürre im Herzen, Sehnsucht nach Leben. Einfach weil Leben mehr ist als Arbeit, Essen und Schlafen. Und genau dort hinein, an dieser Stelle im Fest, stellt sich Jesus hin und verkündet laut, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wie ist das? Zählt das jetzt alles nicht, was wir in unser Leben reinpacken und wie wir es gestalten? Nein, das sagt Jesus nicht. Es liegt ja tief in unserem Menschsein drin. Wir wollen ja unser Leben gestalten. Wir wollen planen, wir wollen etwas schaffen. Wir wollen Freude, wir wollen etwas feiern. All das steckt in uns drin. Es ist Teil unseres Menschseins. Und das wird uns ja gerade jetzt Tag für Tag vor Augen geführt, wie sehr es zu uns gehört. Aber es gehört eben auch das andere dazu, die unerfüllten Träume und dann dieses, was ist genug? Wann ist ein Leben wirklich so, dass es erfüllt ist? Müsste es nicht noch mehr sein? Und was stillt den Lebensdurst wirklich? Es ist dieses Empfinden, es müsste mehr Leben ins Leben rein. Und da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers. Oder drücken wir es anders aus. Mit Jesus fließt unser Leben von Leben über. Ein wunderbares Bild. Selbst für uns, wir wissen ja gar nicht so richtig, was Wasserknappheit ist. Wenn es mal fehlt, drehen wir den Wasserhahn auf und alles ist okay. Aber dennoch ein wunderbares Bild. Mit ein klein wenig Fantasie können wir uns das vorstellen. Aber wie sieht das praktisch aus, diese Ströme lebendigen Wassers? Der Evangelist Johannes erklärt es uns, was Jesus damit meinte. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da. Der Heilige Geist, das ist die Ströme lebendigen Wassers. Wir haben ja Himmelfahrt hinter uns, vergangenen Donnerstag. Davor haben wir Karfreitag gefeiert, als Jesus gekreuzigt wurde. Dann haben wir es gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Er hat sich den Jüngern gezeigt, dass sie es auch wirklich glauben können. Und dann, vergangenen Donnerstag, haben wir Himmelfahrt gefeiert. Und da bekennen wir, dass Jesus heimgegangen ist, dass er sozusagen, dass er zur Rechten Gottes sitzt und über diese ganze Welt regiert. Und nun, wie glaubt man nun nach Himmelfahrt? Da hat sich ja Jesus nicht wieder blicken lassen auf dieser Erde. Heißt das nun, da müssen wir jetzt straff festhalten daran, was uns so erzählt wird? Man muss es halt glauben, der eine glaubt es und der andere nicht. Aber Jesus ist weit weg. Und wie ist das eigentlich mit dem Wort Gottes, mit den vielen Geschichten, die uns überliefert sind? Was gilt eigentlich noch heute, wo die Zeit doch weitergegangen ist? War das nicht eine ganz andere Zeit damals? Kann man heute noch so einfach dran glauben? Und dann müssen wir es auslegen, ja. Aber der eine sagt so, der andere sagt so. Wie finden wir denn den Weg? Wie sieht denn das aus? Glauben nach Himmelfahrt. Wovon lassen wir uns leiden? Von dem, was da steht? Oder geht das überhaupt noch so? Und von wem lassen wir uns leiden? Das sind die Kirchenoberen oder andere, die sagen, also Moment mal, es ist doch eigentlich ganz anders. Und wie merke ich, wenn mein Werk ins Leere führt? Oder wie ist das mit dem Weitergeben an die Kinder? Müssen wir nur oft genug davon reden, sie oft genug in den Kindergottesdienst schleppen, alles nur Erziehung? Werden sie es übernehmen? Was kann man eigentlich machen? Das sind so viele Fragen. Oder Seelsorge. Ist das nur Psychologie und etwas Empathie? Reicht das? Und woher weiß ich denn, dass die Schuld weg ist? Ja, das ist zugesprochen, dir sind deine Sünden vergeben, aber ich kann es mir doch nicht einreden. Was ist, wenn das schlechte Gewissen wiederkommt? Und wer hat das Sagen in der Kirche, wer darf Verantwortung übernehmen? Wie sieht Glaube aus nach Himmelfahrt? So viele Fragen, und da muss doch Leben ins Leben rein. Wir können doch nicht einfach so sagen, naja, wir gehen mal weiter und halten es fest. Da muss doch Leben ins Leben rein, Ströme lebendigen Wassers. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glauben. Liebe Gemeinde, wir hören heute diese Worte von Jesus, und sie sollen uns eine Vorfreude auf Pfingsten schenken. Himmelfahrt liegt hinter uns. Ja, Jesus ist zu seinem Vater gegangen. Aber Pfingsten, wo ein Stück unseres Gottes, wo dieser Heilige Geist kommt, liegt vor uns. Und ich denke, diese Worte sollen eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist in uns wecken. Die Sehnsucht, dass da Leben in unser Leben kommt. Wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Was macht der eigentlich? Der Heilige Geist, er macht aus einem Glaubenssatz, aus einem Dogma, eine lebendige Hoffnung. Er macht aus einer Aufgabe in der Gemeinde oder im Alltag eine Berufung, indem wir dem anderen mit Freude dienen. Der Heilige Geist macht aus freundlichen und gut gemeinten Worten das richtige Wort zur richtigen Zeit. Er macht aus einer frommen Erziehung eine Sehnsucht nach dem Leben mit Gott. Er macht aus einem Gebet ein Gespräch mit dem Vater im Himmel. Er macht aus Bibellesen und dem Hören der Worte, die damals aufgeschrieben worden sind, Wegweisung für heute und Stärkung im Alltag. Er macht aus einem christlichen Lebensstil Glaubensfreude und ein Zeugnis für unseren Herrn. Und er macht aus einem Bericht über ein Glaubenserlebnis eine Ermutigung, die mitten ins Herz geht. Er macht aus Worten und starren Glaubenssätzen über die Ewigkeit eine feste Hoffnung auf die Ewigkeit. Wo unser Glaube fröhlich und lebendig und ansteckend wird, wo er uns einfach durch den Mangel des Alltags trägt, genau dort ertappen wir Gott und ganz besonders seinen Heiligen Geist auf frischer Tat, der in unser Leben hineinkommt. Und so ist das Wort von Jesus eine Einladung für uns. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten es früher oder später erleben, dass irgendwo Glaube normal wird. Er gehört halt dazu, das ist nun mal so. Oder dass wir den einen oder anderen Tiefpunkt auch erleben, wo wir vielleicht, ja, vielleicht sogar an Gott zweifeln. Wo wir den Eindruck haben, irgendwo verdurstet man, irgendwo konzentriert man sich auf das, wie das Leben halt so spielt. Wo einfach wenig Leben im Leben ist. Und wenn diese Sehnsucht da ist, vielleicht auch bei Ihnen ganz persönlich, dann hören wir diese Einladung von Jesus. Ströme lebendigen Wassers, das hat er verheißen. Einen Glauben, der lebt und der Freude macht und der uns trägt durch unseren Alltag. Jesus sagt eben nicht zu uns, dann glaubt doch mal, bitteschön, es ist, steht doch alles da, nun glaubt es halt. Nein, er schenkt seinen Heiligen Geist. Und wir dürfen es bitten, neu bitten. Dort, wo wir diesen Durst nach Leben spüren, sagen, komm, Heiliger Geist, fülle mich neu. Neu mit Leben, neu mit Freude, mit Hoffnung. Und mit Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.